eines zwergenhaft kleinen, jovialen, ehemals deutschen Juden namens Karl Lemmle daher, der als Junge nach Amerika ausgewandert war und es 1922 zum Präsidenten der Filmgesellschaft Universal Motion Pictures in Hollywood gebracht hatte. In diesem Jahr machte er eine Urlaubsreise nach Paris. Leroux hatte damals angefangen, sich in der französischen Filmindustrie zu betätigen. Durch diese Verbindung lernten die beiden Männer sich kennen. Im Verlauf ihres ansonsten oberflächlichen Gesprächs erwähnte der amerikanische Filmmogul Leroux gegenüber, wie sehr ihm die weitläufige Pariser Oper, noch heute das größte Opernhaus der Welt, imponiert hatte. Leroux schenkte Lemmle daraufhin ein Exemplar seines schon damals in Vergessenheit geratenen Buches aus dem Jahr 1911. Der Präsident von Universal Pictures las es in einer einzigen Nacht. Zu dieser Zeit beschäftigten Karl Lemmle gerade zwei Dinge. Erstens hatte er vor kurzem den Schauspieler Lon Chaney entdeckt, einen Mann, dessen Gesicht so beweglich war, dass es fast jede Form annehmen konnte. Universal hatte sich verpflichtet, erstmals Hugos Notre-Dame de Paris, damals bereits ein Klassiker, mit Chaney als verkrüppeltem und eindrucksvoll hässlichem Quasimodo zu verfilmen. In Hollywood wurde bereits die Kulisse für diesen Film gebaut. Eine gigantische Holz- und Gipsnachbildung des mittelalterlichen Paris mit der Kathedrale Notre-Dame im Vordergrund. Zweitens hatte Lemmle das Problem, welchen Stoff er Chaney als nächstes anbieten sollte, damit sein Star nicht von der Konkurrenz abgeworben würde. Bei Tagesanbruch glaubte er, sein neues Projekt gefunden zu haben. Nach dem Buckligen würde Chaney das ebenso verkrüppelte und abstoßende, aber im Grunde genommen tragische Phantom der Pariser Oper darstellen. Wie alle guten Showmen wusste Lemmle, dass man Kinosäle auch damit füllen konnte, indem man dafür sorgte, dass das Publikum eine Gänsehaut bekam. Das Phantom, davon war er überzeugt, würde diese Wirkung haben. Und damit sollte er Recht behalten. Er erwarb die Rechte, kehrte nach Hollywood zurück und ließ eine weitere Kulisse bauen, diesmal die Pariser Oper. Da der Nachbau der Oper hunderte von Statisten würde tragen müssen, errichtete man ihn als erste Kulisse bei Universal mit Stahlträgern in Betonfundamenten. Deshalb wurde er auch nie abgerissen. Er steht bis heute auf Stage 28 der Universal Studios und ist im Laufe der Jahre häufig wieder benutzt worden. Lon Chaney spielte wie vorgesehen erst die Hauptrolle in Der Glöckner von Notre Dame und anschließend die in Das Phantom der Oper. Beide Filme wurden Kassenschlager und machten Chaney unsterblich. Das Phantom erschreckte die Zuschauer so, dass Frauen kreischten und sogar in Ohnmacht fielen, worauf in einem meisterhaften PR-Coup an den Kinokassen kostenlos Riechsalz ausgegeben wurde. Es war mehr dieser Film als Leroux wenig beachtetes und weitgehend in Vergessenheit geratenes Buch, das die Fantasie des breiten Publikums anregte und die Phantomsage erst entstehen ließ. Zwei Jahre nach seiner Uraufführung brachte Warner Brothers mit The Jazz Singer den ersten Tonfilm heraus, womit die Ära des Stummfilms zu Ende ging. Seit damals ist die Geschichte des Phantoms der Oper mehrmals neu verfilmt worden, aber in den meisten Fällen wurde die Story so verändert, dass sie kaum wiederzuerkennen war und die Filme hatten wenig Erfolg. Universal Pictures drehten 1943 ein Remake ihres 20 Jahre alten Stoffs mit Claude Rains in der Rolle des Phantoms und 1962 versuchten Hammer Films in London, eine auf Horrorfilme spezialisierte Filmgesellschaft, sich mit Herbert Lohm in der Hauptrolle erneut an diesem Stoff. 1983 folgt ein Fernsehfilm mit Maximilian Schell in einer Rockversion, die Brian De Palma 1974 gedreht hatte. Und 1984 brachte ein junger britischer Regisseur in einem kleinen Theater in East London eine spritzige, ziemlich ausgeflippte Version der Geschichte heraus. Diesmal als Musical. Zu den Leuten, die damals die Rezensionen lasen und sich das Stück ansahen, gehörte Andrew Lloyd Webber. Das sollte ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Leroux alter Geschichte werden. Tatsächlich arbeitete Lloyd Webber damals an einem anderen Projekt, Aspects of Love. Aber die Story des Phantoms blieb ihm im Gedächtnis und ein Dreivierteljahr später fiel ihm in einem New Yorker Antiquariat zufällig eine englische Übersetzung des Leroux'schen Originals in die Hände. Wie so viele geniale Entdeckungen erwies sich auch die von Lloyd Webber im Nachhinein als ausgesprochen simpel. Er erkannte, dass die Geschichte im Grunde genommen weder eine